liebe Geschwister, es muss Nacht sein, als Abraham seinen Namen hört. Abraham. Und Abraham kennt diese Stimme. Damals, als Gott ihn gerufen hatte, als er ihm die Zukunft gezeigt hat, die er mit ihm vorhat, hat er diese Stimme gehört. Dieses Mal hat Gott keine Verheißung. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Hat er sich da verhört? Deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast? Was ist er, sein Isaak, auf den er 25 Jahre gewartet hat mit seiner Frau, wo sie die Hoffnung zwischendrin schon aufgegeben hatten? Den soll er jetzt wieder hergeben? Das bedeutet, er lässt seine Zukunft los. Wenn der tot ist, dann wird Abraham vergehen und keine Spur hinterlassen. Dann erlischt seine Zukunft. Und die war ihm doch von Gott selbst geschenkt worden, diese Zukunft. Und dieser Gott, der verlangt nun, dass er die Verheißung zerstört, auf die er so lange hingelebt hat. Und aus diesem Sohn wollte Gott doch ein großes Volk machen, hatte er ihm versprochen. Und alle Völker sollen gesegnet werden durch dieses Volk. Und das soll Abraham jetzt an der Wurzel kaputt machen. Damit stürzt alles zusammen, wofür er gelebt hat, wofür er im Auftrag Gottes gelebt hat. Dann war alles umsonst. Dann ist er umsonst ausgezogen aus seiner alten Heimat und der ganze lange Weg und alles seitdem umsonst. Welchen Sinn soll das haben? Vielleicht war das Schlimmste, stelle ich mir vor, diese Sinnlosigkeit, dass er Gott nicht mehr verstehen konnte. Wenn sein Kind verunglückt wäre, das wäre auch furchtbar gewesen. Da hätte Abraham auch gefragt, warum. Aber er hätte doch Trost suchen können bei Gott. Aber so? Kann das der Gott sein, dem ich vertraut habe? Ist da nicht alles, was ich bisher dachte, falsch? Alles, was ich bisher mit ihm erlebt habe, falsch? Alles, was meine Beziehung zu ihm ausgemacht hat, ist das nicht alles falsch? Zeigt er jetzt sein wahres Gesicht, so wie Eltern manchmal sagen, na warte, du wirst mich kennenlernen. Und Gott erklärt sich nicht. Kein Wort zu Abraham, warum er das tun soll. Er verschafft ihm keine Möglichkeit, das vorher zu begreifen, was das soll. Ich bin es gewohnt, wenn jemand was von mir will, zu fragen, warum. Das möchte ich vorher wissen und verstehen. Ich glaube, wir machen das alle so. Wozu soll das gut sein? Ist das nötig? Und wenn ja, für wen ist das nötig? Wir wollen verstehen. Wir versuchen immer eine Antwort zu finden oder eine zu geben. Und Gott erklärt sich hier nicht. Vielleicht ist das Härteste. Ich wäre ja bereit, dieses oder jenes aufzugeben, wenn ich einen Sinn drin sehen kann. So wie Nietzsche es einmal schön gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Aber das Warum fehlt hier. Wenn man Gott so nicht mehr verstehen kann, der sein Wort gegeben hat und nun diesem Wort, das er gegeben hat, unerträglich widerspricht, das wie zurücknimmt, was er feierlich versprochen hat. Wie soll man dem noch vertrauen? Und so gerät Abraham an seine äußersten Grenzen seines Gefühls, seines Verstehens, seiner Vorstellungen, auch an seine geistlichen Grenzen. Wie reagiert er nun auf diese Zumutung? Das Erste, Abraham lässt Gott, der ihm das zumutet, der ihm jetzt so verwirrend erscheint, so dunkel, er lässt ihn nicht fahren. Hätte er ja machen können, sagen, ein Gott, der sowas von mir will, den lasse ich fahren und ich behalte meinen Jungen natürlich. Das macht er nicht, sondern wir lesen, da stand Abraham früh am Morgen auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Was hier auffällt, das ist das Zweite. Abraham schweigt. Keine Antwort, keine Rückfrage. Er schreit Gott seine Not nicht ins Gesicht, so wie Hiob das gemacht hat. Er protestiert nicht, er schweigt. Und von alters her haben viele, die diese Geschichte nacherzählt haben, das nicht ausgehalten. Und sie haben Abraham Worte in den Mund gelegt, allerlei heroische Reden. Damit wird die Geschichte ein bisschen glatter, ein bisschen harmloser. Unser Erzähler macht das nicht. Hier geht Abraham den Weg hinaus in dieses entsetzliche Dunkel und er hält den Selbstwiderspruch Gottes, so wie er es sieht, aus. Er löst den nicht auf. Er hat es nicht erklärt. Er hat es einfach ausgehalten. Er hat Gott auch nicht das Recht gestritten, ihn so zu behandeln, wie Hiob das getan hat. Er hat einfach auch im äußersten Dunkel, das es für ihn geben konnte, festgehalten an Gott. Das sagt das Schweigen Abrahams. Er steht die Nacht durch, er wirft die Bindung zu Gott nicht weg. Und dafür bekommt er am Schluss die Auszeichnung, Gott nennt ihn einen Gottesfürchtigen. Das Dritte, wie er reagiert, Abraham geht. Er machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Und er ging. Mit diesen Worten hatte Abrahams Geschichte mit Gott begonnen. Abraham, geh aus deinem Land in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er ging, heißt es dort auch. Und am Ende dieser Geschichte angekommen, hören wir wieder diese Worte des Anfangs. Abraham gehe. Und er ging. Das erste Mal musste er seinen Vater zurücklassen, seine Vergangenheit. Und dieses Mal soll er seinen Sohn loslassen, seine Zukunft. Und Abraham ging den Weg, den Gott ihm gewiesen hat. Und auf diesem Weg wird Gott sich ihm neu erschließen. Das Vierte steht nicht ausdrücklich da, aber ich behaupte mal, Abraham vertraut seinem Gott. Das heißt ja Glauben. Obwohl es widersinnig scheint, obwohl er Gott nicht versteht, obwohl ihm Gott nichts erklärt. Ich bin überzeugt, er hatte unter der Verwirrung, unter dem Dunkel, das dadurch ausgelöst wurde, ein tiefes Grundvertrauen zu Gott. Wenn Gott es sagt, wenn Gott es will, dann ist es richtig. Auch wenn ich es nicht begreife. Zumindest das. Und vielleicht auch noch mehr an Vertrauen. Es gibt da so ein paar Andeutungen in der Geschichte. Als der Berg in Sicht kommt, lässt Abraham seine Reisebegleiter zurück und sagt ihnen, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Junge wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Er sagt, wollen wir wieder zu euch kommen. Das heißt, wir beide, ich und Isaak. War das jetzt eine Ausrede? War das eine Notlüge? Oder ist da so ein unklares, verschwommenes, schwebendes Vertrauen, Ich tue wohl, was Gott von mir verlangt, aber Gott wird doch irgendwie dafür sorgen, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Ein weiterer Hinweis auf so ein tiefsitzendes Vertrauen gibt es in dem kurzen Gespräch, das Abraham mit Isaak hat, als sie zu zweit den Berg hinaufgehen. Der Junge ist natürlich heller, der merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich lese es mal. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Sieh, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Was ist jetzt das für eine Antwort? Unklar, ausweichend. Eine Notlüge, könnte man wieder sagen, die sich später als wahr erweisen wird. Oder klingt da auch wieder dieses Vertrauen an? Gott wird dafür sorgen, dass zuletzt alles ein gutes Ende nimmt. Auch wenn ich keinen Schimmer, eine Ahnung habe, wie das gehen soll. Isaak gehört Gott und Gott lässt nicht fallen, was er begonnen hat. Irgendwie wird er es hinkriegen, auch wenn ich es nicht von weitem sehe, wie das aussehen könnte. Wo ist das Schaf zum Opfer, Vater? Gott wird schon sehen, mein Sohn. Gott wird schon sehen. Abraham sagt, was er nicht sagen kann und doch sagen muss. Das ist die Sprache des Glaubens. Ich weiß es nicht, aber Gott kümmert sich drum. Gott wird schon sehen. Abraham tritt seinen Sohn ab an die Zukunft, die Gott vor Augen hat mit ihm. Gott wird schon sehen. Das prägt sich ein in dieser Geschichte. Das wird zum Schluss wieder aufgenommen. Da heißt es: Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr wird ersehen. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und wir, was machen wir mit dieser Geschichte? Von der Härte seiner Anfechtung her ist Abraham sicher ein Außenposten der Menschheit, so hat Sören Kierkegaard es einmal von Hiob gesagt. Und auch von Abraham verlangt Gott das nicht am Anfang seines Weges mit ihm. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. So schreibt Paulus an die Korinther. Gott versucht niemanden zum Spaß. Gott führt niemanden in ausweglose Situationen. Gott fordert von niemandem mehr als das, was er oder sie jetzt schaffen kann. Und was Gott von Abraham verlangt, wird er von uns garantiert nicht verlangen. Aber diese Erfahrung, die haben andere nach ihm auch gemacht. Dass Gott sich widerspricht, sich zu widersprechen scheint. Dass Gott Dinge fordert, die uns an ihm zweifeln lassen. Jesus hat das erlebt, eine solche Gottesfinsternis. Der wusste auch nicht, was und wie und warum. Das ist ja eine naive Vorstellung, dass Jesus sozusagen das Drehbuch seines Lebens in der Hosentasche hatten und das dann abgearbeitet hätte. Tut zwar weh, aber ich weiß ja Bescheid. Nein, weiß er nicht. Ist das wirklich nötig, Gott? Fragt er ihn in Gethsemane, weil er es eben nicht weiß. Warum? Fragt er. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So ruft er am Kreuz, weil er es eben nicht weiß. Warum? Gottes Finsternis, Gott im Widerspruch, das hat er auch erlebt. Und das ist schwer, Das ist viel schwerer, als wenn es auf der einen Seite schwierige Umstände gibt, ein schlimmes Erleben, und auf der anderen Seite ist ein klarer, guter Gott. Das ist auch schwer genug, aber dann ist es wenigstens klar, dann ist es wenigstens eindeutig. Aber hier ist Gott selber schwierig, widerspricht sich selbst, und das ist verwirrend, das ist verstörend. Auch wenn unsere Erfahrungen lange nicht so krass sind wie die von Abraham. Es kann immerhin helfen, das zu wissen. Wenn Gott in seinen Führungen aufzustehen scheint gegen das Gute, das er uns versprochen hat und das er angefangen hat, wenn er sein Werk zu zerstören scheint, als wäre er sein eigener Feind, dann heißt das nicht, Gott hat sich abgekehrt von dir. Vielleicht ist es eine Prüfung unseres Glaubens. Das vermutet ja der Erzähler dieser Geschichte. Vielleicht hat es noch ganz andere Gründe, die ich nicht kenne. Jetzt noch nicht. Vielleicht auch nie in diesem Leben. Auf alle Fälle können wir dieses Grundvertrauen zu Gott lernen von Abraham. Ein Vertrauen auch dann, wenn Gott uns dunkel erscheint. Ihn dann nicht fahren lassen. Ihm trotzdem gehorchen und den Widerspruch aushalten, das Dunkle, das Unheimliche in Gott, auch wenn ich es nicht erklären kann und es Gott mir auch nicht erklärt. Das können wir uns von Abraham absehen oder von Jesus, der ja nicht nur sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Der sagt, mein Gott, und gleich nochmal, mein Gott. Auch wenn er ihn nicht versteht, auch wenn er warum fragt, auch in der Gottesfinsternis bleibt es mein Gott. Denn das ist ja kein blindes Schicksal, sondern ein sehender Gott. Selbst dann, wenn ich gerade nichts mehr sehe. Ein Gott, der sich selber nicht erspart hat, was er Abraham ersparte, der sein eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Und in dieser Geschichte war kein Widder im Gebüsch, der alles dann doch noch unnötig gemacht hat. In dieser Geschichte sind wir Isaak, dem das Leben neu geschenkt wird. Und deshalb können wir gewiss sein, dass dieser Gott Gutes mit uns will und Gutes mit uns tut. Auch wenn wir das je und dann nicht sehen können. Selbst dann, wenn wir ihn nicht verstehen, dann können wir trotzdem festhalten daran, dass am Ende etwas Gutes herauskommt. Festhalten an ihm und mit Abraham sagen, Gott wird schon sehen. Amen.